wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und das war der Zugang zu Sensibilität und Tiefgang.
Das habe ich vorhin schon, jetzt wird es schon so vertraulich, da fange ich an zu Berlin an.
Herzlich willkommen zu Generation Beziehungsunfähig.
Der Podcast über alle zwischenmenschlichen Probleme von Singles und Paaren in unserer Zeit.
Mit Michael Nast, dreifacher Spiegel-Bestseller-Autor und Experte für Beziehungen und die moderne Gesellschaft.
Und Lina Marie, Paarcoachin und Beziehungsexpertin.
Hallo.
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 Oh, eine sehr verführerische Begrüßung. Man kann
wir
das
haben
liegen.
Es geschafft.
Schön, euch zu hören, schön, euch zu sehen. Wir haben einige Terminanläufe gebraucht, um uns in dieser illustren Runde nun endlich zu treffen. Und schön, dass es klappt. Wunderbar. Danke für die Einladung.
Genau. Es war schon so ein bisschen wie die Königskinder, die sozusagen nicht zueinander finden. Aber es war irgendwie so ein Running Gag irgendwann. Ich glaube, ich werde jetzt was vermissen, dass wir nicht immer wieder einen neuen Termin finden müssen. Es war halt irgendwie dazugehört jetzt die letzten Wochen.
Lange hat es gedauert, ja. Wie lange hat es gedauert?
Es waren vier Anläufe auf jeden Fall. Jetzt sind wir zusammen.
Wir sind aber auch alle beschäftigt. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Aber lasst uns deswegen nicht so viel Zeit verlieren und mit dem Thema starten. Und der Folgentitel steht ja schon logischerweise in der Folge. Und viele wissen jetzt auch schon, worum es geht. Wir freuen uns sehr, Daniel, dass du da bist. Und ich hole mal noch mal ganz kurz ein bisschen aus. Also ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr wisst es wahrscheinlich und ich erzähle euch nichts Neues, wenn Michael und ich in unseren Episoden, die ihr natürlich auch alle kennt, sehr oft aus der weiblichen und männlichen Perspektive sprechen. Und da stellen wir fest, dass wir auch einige Sichtweisen nicht immer so zu 100% nachvollziehen können. Und deswegen haben wir uns gedacht, das wollen wir einfach mal ändern. Und wir wollen uns heute besonders einmal der, ich sag mal, männlichen Perspektive und der Männlichkeit widmen und den Blick darauf richten, was Männlichkeit eigentlich ist. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt zwei ganz tolle Männer hier an meiner Seite habe. Und um euch einen kleinen Ausblick zu geben für die Episode heute, wollen wir uns unter anderem die Fragen stellen, und da sind wir ja auch, ihr kennt uns ja auch ein bisschen offen, aber so grundsätzlich soll es um Männlichkeit gehen. Also was ist Männlichkeit heute? Warum ticken manche Männer so, wie sie ticken, und vor welchen Herausforderungen stehen Männer vielleicht auch heute? Und brauchen wir überhaupt noch diese Kategorisierung von weiblich und männlich? Braucht es das? Können wir das vielleicht ablegen? Wir freuen uns, und ich stelle Ihnen nochmal offiziell vor, dass wir heute einen Gast bei uns haben, der mit seinem im letzten Jahr erschienenen Buch auch einen sehr schönen Einblick gegeben hat in seine persönliche Identität, in seine Geschichte. Herzlich willkommen nochmal ganz offiziell, Daniel Aminati. Du bist TV-Moderator, Unternehmer, Autor, Ex-Boyband-Mitglied, Ex-Sportler, seit neuestem Vater.
Oh ja.
Und du bist ein Mann. Schön, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Tolle Anmoderation. Ich hätte dir noch Stunden zuhören können. Aber so viel habe ich dann doch nicht gemacht. Doch, es kam schon ein bisschen was zusammen in der Karriere.
Ja, ich denke auch, ja.
Eine Sache, Lina, weil du ja sagst, wir sollen so viel erzählen. Ich glaube, du kannst auch sehr viel erzählen, denn eine Frage fehlt ja noch. Die wichtigste Frage vielleicht, was vermissen denn Frauen, also du als Frau, bei den Männern heutzutage?
Ja, das ist doch eine super Frage. Die könnt ihr der natürlich Konflikt. Dann auch später stellen. Dafür bin ich ja da. ich wollte sagen, Michael ist natürlich auch da. Ihr da draußen, ihr kennt ja schon auch viele seiner Gedanken und Perspektiven. Und
metrosexuelle Perspektiven.
Ist es so?
Eher so metrosexueller Typ.
Ja. Bist du, ja? Kategorisierst du dich als metrosexuell ein?
Also es ist schon sehr, ist mir irgendwann so in den Nullerjahren oder Ende der 90er schon aufgefallen, dass ich dann doch nicht ganz diesem totalen, krassen Alpha-Mann-Klischee entspreche. Ich kenne da Kumpels von mir, entsprechen halt viel mehr diesem Bild. Und würde man bei Daniel ja auch denken, wenn man dieses Buch dann nicht gelesen hätte, ne? Das ja dann letztendlich doch sehr hinter die Fassade dann blicken lässt. Und das ist ja auch die Stärke, ne?
Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, Daniel, du weißt es vielleicht nicht, aber wir machen regelmäßig Umfragen mit der Community und das haben wir auch bei dieser Episode gemacht. Und da kamen wirklich so viele Nachfragen und auch schon im Vorhinein positives Feedback, einfach weil viele gesagt haben, ey, das ist so spannend, mal so ein bisschen, ich sag mal, nicht nur die Oberfläche zu berühren, sondern mal so ein bisschen tiefer zu gehen und auch wirklich mal zu fragen, also was ist Männlichkeit aus einer männlichen Perspektive? Wie hat sich vielleicht auch Männlichkeit verändert? Und vor allen Dingen, was beschäftigt euch heute auch wirklich? Und Michael, du hast es gerade schon gesagt und es geht um Klischees. Ich möchte da aber gerne direkt einmal Daniel fragen.
Ja.
Welches Klischee von einem Mann entsprichst du mehr? Also ich denke jetzt mal wirklich so in Klischees. Ist es jetzt eher so der, ich sag mal, Karrieremann oder bist du eher der Hausmann?
Ich glaube, wenn man mich so sieht, würde man wahrscheinlich eher in Richtung Karriere, in Richtung, ich bin sehr körperlich aufgrund dessen, dass ich seit vielen, vielen Jahren Sport mache, muskulös, tätowiert, das ist eher schon das Bild des eher in Anführungszeichen
Bad, ja, Boy, es hat, oder Softie?
Ja, es geht, glaube ich, eher in Richtung Nummer eins. Und ich glaube, durch dieses Buch, was Michael ja eben auch angesprochen hat, zeige ich natürlich auch irgendwo eine andere Seite, die eher in Richtung Verletzlichkeit geht, die eher in auch viel Traurigkeit. Gerade die Kindheit war ja sehr, sehr geprägt von Unsicherheit und so weiter und so fort. Das heißt, da wurde jetzt nicht dieses Urvertrauen gelegt, was wir alle irgendwo brauchen, um gut durch dieses Leben zu kommen. Und ich glaube, dass diese in Anführungszeichen Männlichkeit, die ich nach außen transportiere, vielleicht, und das habe ich so in einem Buch für mich auch so ein bisschen überdacht, ist es vielleicht auch eine Form von Schutz, die ich mir selber geben wollte. Und ich glaube, je näher ich mir komme, desto weicher werde ich. Und ich glaube, je weicher ich werde, desto männlicher werde ich. Das ist echt ganz
interessant. Das ist spannend.
Das ist echt interessant.
Wow.
Dieses zu sich stehen, glaube ich, verbindet beides. Härte und Weiche. Und Weichlichkeit.
Obwohl ich glaube, ich würde es jetzt so verstehen, dass du dich halt eher deinem Selbst näherst. Und ich meine, du entfernst ja dann den Panzer, diese männlichen Stereotyprollen sozusagen. Und dann ist man halt mehr die Person. Und dann ist es dann auch egal. Genau, also dann geht es eher ums Selbst und es ist vielleicht auch egal, was dann, und das ist ja immer die Frage, was denken die anderen von einem? Ja,
genau.
Dafür sind diese Schutzgeschichten ja da.
Genau, genau, richtig. Und wenn wir ablegen, darüber nachzudenken, was andere denken und man viel mehr bei sich ist, dann ist es auch wirklich wurscht. Und natürlich gibt es gewisse Stereotypen, aber es gibt nicht mehr diesen einen Männlichkeitstyp. Ich glaube, die Zeiten sind inzwischen in meinen Augen andere geworden. Ich glaube, du sprachst eben von, dass du eher der Metro sexuelle Typ bist. Und ich glaube, das hat natürlich auch ein Stück weit damit was zu tun, dass wir Männer in der heutigen Zeit, im heutigen Kontext bei weitem nicht mehr diese Schlachten führen, die wir vor vielen, vielen Jahrhunderten irgendwie führen mussten. Und dementsprechend haben wir auch die Möglichkeit, uns mehr der anderen Seite zu widmen, meines Erachtens nach. Und das ist das Metrosexuelle. Das ist diese Balance. Das ist die Weichheit. Das ist das Mitgefühl. Das ist die Empathie. Ich glaube, die Schlachten werden heute woanders geführt oder sie werden anders geführt. Und deswegen glaube ich, dass der Mann immer friedlicher wird. Und das ist auch, Studien belegen das ja auch. Es werden nicht mehr so viele Morde begangen, die Straftaten gehen zurück und so weiter und so fort. Das heißt, wir gleichen uns da auch ein Stück weit, ich würde fast sagen, Weiblichkeitsbild an. Und das heißt, wir lassen mehr Vernunft walten, als dass wir Fäuste sprechen lassen. Das ist einfach, das ist unsere heutige Kultur.
Ich glaube, das ist ja auch ganz interessant, was diese Kultur letztendlich für Eigenschaften heraus, sagen wir mal, meißelt bei den Leuten. Denn in Kindern ist ja alles angelegt. Da ist ja eine absolute Vielfältigkeit angelegt, ja. Und das wird dann natürlich, und dadurch, dass sich diese Rollen halt auflösen, jetzt gerade in den letzten, sagen wir mal, 10 Jahren oder so, oder 5 Jahren sogar, ist ja ganz massiv. Ich meine, es ist ja auch immer so eine Elternfrage, wie dann sozusagen, heutzutage wird ja oft ein Kind als bessere Version seiner selbst, sozusagen als großes Selbstverwirklichungsprojekt dann irgendwie angesehen. Und das war ja früher noch viel krasser. Da wurde gesagt, pass auf, du musst eigentlich noch ein besseres Leben haben als ich, aber in der Form, die ich habe, ja. Also das ist eigentlich eine Wiederauflage nur noch verbessert. Und heutzutage sind die Eltern da schon offener. Also die sehen auch eher das Kind, als dass es sich entfaltet und nicht als so Wiederauflage ihrer selbst sozusagen. Ne? Also insofern ist da leben wir in guten Zeit, in Großstädten wahrscheinlich vor allem.
Das ist ja alles, ich wollte gerade sagen, ich möchte dem ein bisschen widersprechen, weil ich natürlich auch einen Blick drauf habe und glaube auch, und das wollte ich gerade sagen, dass in meiner kleinen Bubble, in der ich lebe, auch sehr viel verändert, sich am Verändern ist. Das ist ja auch ein Prozess. Ich würde nicht pauschal sagen, dass es heute diese Männlichkeits, ich sag mal, Klischees und Rollen so nicht, gar nicht mehr gibt. Ich glaube schon, dass es die gibt. Und ich würde aber gerne mal, bevor wir da gleich nochmal so ein bisschen tiefer reingehen, einmal wissen, Daniel, du hast ja deine, habe ich gerade schon gesagt, deine Autobiografie geschrieben, Am Abgrund wachsen dir Flügel. Und in dieser Autobiografie schreibst du sehr, sehr, sehr offen, ehrlich, ja, über deine Kindheit, über deine Vergangenheit und inwiefern dich natürlich auch deine Vergangenheit geprägt hat. Und ich möchte gerne wissen, ja, was hat dich zu dem Mann gemacht? Was hat dich am meisten geprägt zu dem Menschen gemacht, der du heute bist?
Gott, ich will nicht zu pathetisch werden. Aber die Kindheit ist natürlich die Basis und da wird das Rüstzeug angelegt und ich habe ja eben schon von Urvertrauen gesprochen und ich glaube, was mich, warum ich heute der bin, der ich bin, ist schon, dass ich durch sehr viele für mich schmerzliche Momente gegangen bin, sehr schutzlose Momente. Es war wahnsinnig traurig, es war lieblos, es war kalt, es war freudlos. Und ich glaube, dass ich heute so in der Freude bin, weil ich das Gegenteil gerade zu den Anfangsjahren leben musste. Und ich bin ganz 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 froh und ganz ganz happy, was aus dem geworden ist, weil ich war lange Zeit für mich gefühlt ein Opfer meiner Vergangenheit und inzwischen bin ich ein Erschaffer und ich habe für mich verstanden, dass die Vergangenheit nicht deine Zukunft sein muss und ich bin mit drei Frauen, also in dem Fall mit drei Schwestern und einer Mutter primär groß geworden und wir hatten einen sehr, sehr gewalttätigen Vater und das ging dann auch so weit, dass der Vater also auch uns gegenüber extrem gewalttätig war, also mich hat er zum Beispiel mit Stühlen verprügelt und zwar so verprügelt, dass es mir aus den Ohren blutete, da war ich glaube ich 6. Auf meine Mutter hat er geschossen und es gab wahnsinnig viel Gewalt, ihr hört es schon. Wir sind dann ins Frauenhaus geflohen und meine Mutter konnte sich dann auch vom Vater lösen. Die Scheidung wurde vollzogen, da war ich 10 und da kam ich dann auch ins erste Heim, weil ich hatte leider wir adaptieren und so, unsere Eltern sind die Helden und ich habe dann das gelebt oder ausgelebt, was mein Vater mir auch ein Stück weit angetan oder vorgelebt hat. Das heißt, ich war meinen Geschwistern sehr gewalttätig gegenüber, als mein Vater dann ausgezogen ist, weil ich als der kleine Mann dachte dann, jetzt muss ich irgendwo das Zepter übernehmen und meine Familie beschützen. Und das ging natürlich so nicht. Und dann hat meine Mutter irgendwann mal gesagt, Daniel, so geht das nicht. Deine Geschwister haben Angst vor dir. Und das war dann sozusagen der Start in eine Heimkarriere, will ich fast sagen. Das heißt, ich war in zwei Erziehungsheimen, ein Klosterinternat. Das war das erste Internat. Da war ich von 10 bis 12 und die haben dann irgendwann gesagt, Frau Aminati, den Satansbraten, den können Sie wieder haben. Und dann kam ich dann in das Erziehungsheim und dann kam ich ins zweite Erziehungsheim. Naja, also von 10 bis 15 war ich in drei Heimen, es waren 12 Schulen und kein Schulabschluss. Also ich bin wie so viele ein Suchender gewesen. Ich bin auch jetzt noch auf der Suche, aber ich habe den Anschein, dass die Suche mit also sehr, sehr friedlicher angegangen wird als noch vor vielen, vielen Jahren. Und ich bin mir meiner Macht inzwischen bewusst, weil ich verstehe, dass ich inzwischen selber entscheiden kann, wer ich sein will, Ganz wichtige Frage. Und ja, in welche Richtung ich gehen will. Ob ich jetzt nach rechts und so weiter nach hinten gehe. Das ist alles meine Entscheidung. Und das macht mich zu einem sehr machtvollen.
Also ich finde es total krass. Also jetzt geht es mal nicht um Männlichkeit kurz, sondern halt um diese Schuldgeschichte. Das finde ich ganz interessant, weil letztendlich Beziehung zu den Eltern ist halt die erste Beziehung im Leben, also diese prägende. Du hast das dann irgendwie nachgeahmt. Aber wenn man überlegt, wenn man heutzutage sagt, jemand von 10 bis Teenagerzeit ist in Heimen unterwegs, ist gewalttätig, das ist ja, was stellt man da? Katastrophale Sozialprognose. Ja, und wenn man dann sagt, okay, das ist jetzt mal interessant, wie du dann damit umgegangen bist, dass du auch zu diesem Weg gegangen bist oder so, ja. Denn normalerweise, also wenn wir von den Klischees wieder ausgehen, landet man ja eigentlich dann ganz woanders, wenn man in solchen Verhältnissen dann.
Richtig. Ich glaube auch, als ich dann das Buch geschrieben habe und so gesehen habe, was ich so alles gemacht habe, was ich so überstanden habe, zu wem ich geworden bin, instinktiv doch viele Dinge richtig gemacht habe. Ich habe erst vor ein paar Jahren wirklich zu mir gefunden und bin inzwischen einfach auch fast stolz auf meine etwas chaotische und gewalttätige Vergangenheit, weil ich gesehen habe, was ich aus dieser Zeit auch schöpfen konnte. Und das war Kraft, Durchhaltevermögen, Durchsetzungsvermögen. Fast ein bisschen männliche Attribute in Anführungszeichen. Aber diese Resilienz und diese Zielstrebigkeit und auch dieser Ehrgeiz. Also da muss ich sagen, ich bin da stolz drauf. Und ich wäre wahrscheinlich jetzt ein anderer, wenn ich diese Vergangenheit nicht gehabt hätte. Und deswegen schlummern in mir schlummert viel, wenn wir es auf unser heutiges Thema beziehen wollen, in mir steckt eine unglaubliche Kraft, auch eine starke Aggressivität, weil ich merke manchmal eben auch, dass wenn Knöpfe gedrückt werden, Trigger. Und das verstehe ich inzwischen, ich verstehe mich zu regulieren und ich verstehe mein Korrektiv. Kann meine Familie zum Beispiel sehr gut schützen. Ich bin ein Krieger, aber ich bin ein friedvoller Krieger, weil ich meine Weiblichkeit auch zulasse. Und das ist die Vernunft, das ist das Herz, das ist die Mitte. Ich kann aber auch ein ganz schöner Assi sein.
Und das ist ganz krass. Das habe ich letztens gelesen. Da ging es um traumatische Erfahrungen in der Kindheit, dass halt diese erste Beziehung, diese prägende ist zu den Eltern und dass man, egal wie man damit arbeitet oder wie man das sich bewusst macht oder in diesen Mustern arbeitet, dass man in Stresssituationen kann es oft sein, dass man automatisch zurückfällt. Absolut. In dieses erste Beziehungsmuster und das ist ja das, was du gerade gesagt hast, dass man praktisch dann ein Korrektiv braucht oder sagt, okay, jetzt muss ich hier mal den Trigger irgendwie damit umgehen irgendwie, ne?
Ja, weil du zerstörst einfach wahnsinnig viel. Und wenn du, und auch da wieder, wenn ich dieses heutige Thema nehme, wer zerstört in Kriegen unsere Welt? Sind es Männer oder Frauen? Es sind Männer. Und von daher, ich freue mich, dass ich beides zulasse in mir habe und dass ich aber weiß, wie ich meine Kriege nach Möglichkeit hinten anstelle. Weil Kriege, selbst wenn du gewinnst, verlierst du.
Ich finde das sehr inspirierend, weil ich glaube, dass du vielleicht durch deine Geschichte natürlich und weil du es auch aktiv aufgearbeitet hast, nicht zuletzt natürlich, indem du das Buch geschrieben hast, ich habe es hier liegen, und ich glaube, dass sich da viele noch eine Scheibe abschneiden können. Ich möchte da gleich noch ein bisschen tiefer eingehen und vorher einmal kurz noch Fragen vorlesen, die Community gestellt hat. Die gehen auch so ein bisschen in diese Richtung, auch so Emotionalität und was zeigen wir und Fragen sind zum Beispiel, Männer wirken oft so unsicher, Männer wirken oft so sicher, was sind eure Unsicherheiten? Ja, oder warum fällt es vielen so schwer, sich wirklich emotional zu öffnen? Also wenn es um Gefühle geht, was fühle ich wirklich, ne? Und auch so ein bisschen in dem Kontext mit, warum ghosten so viele Männer, ne? Das kam in der Frage auch noch auf. Oder warum sind viele halt wirklich so emotional verschlossen? Das ist die Erfahrung von vielen Frauen, die uns eben geschrieben haben. Die meinen, dass viele Männer leider eben noch nicht diesen Zugang zu den Emotionen haben. Deswegen möchte ich gerne einmal so ein bisschen auf genau dieses Thema eingehen. Daniel, dass du auch angesprochen hast, so dieser Zugang zu dir. Dieses einerseits habe ich irgendwie diese Kraft und diese Aggressivität. Und ich glaube, da spielen auch viele biologische Komponenten natürlich auch eine Rolle, weil wir zwar zu 98% gleich sind wir Menschen oder sogar 99%, aber in gewisser Weise eben auch nicht, ja, sondern da habt ihr mehr Testosteron und so weiter, haben wir Frauen auch, aber viel niedriger und so weiter. Also es gibt biologische Faktoren, die uns einfach unterschiedlich machen. Daher die Frage, lass uns ein bisschen über Emotionalität sprechen. Wie war das zum Beispiel bei dir auch damals? Hast du immer schon Emotionen zeigen können? Also Emotionen können ja auch irgendwie super aggressiv sein, aber natürlich auch so diese Gefühle teilen. Ich denke jetzt gerade an deine Zeit zurück, als du noch in der Boyband warst. Ja, wie war da das zum Beispiel? Wie hat dich das geprägt? Im Zusammenspiel vielleicht auch mit Frauen, ja? Also warst du da so, ey, cool, ich bin der harte Typ und oder hattest du da vielleicht auch deine weichen Momente?
Ich war als Kind extrem unsicher und wie so viele Menschen hatte ich ganz extrem das Bedürfnis, dazu gehören zu wollen, wie wir alle, wir sind soziale Wesen. Aber aufgrund der Unsicherheit, in der ich aufgewachsen bin, hatte ich für mich nicht das Gefühl, ich wusste nicht, wer ich bin und zu wem ich gehöre. Das war alles so chaotisch, weißt du, es gibt so Familien, da ist alles, zumindest im Außen, alles so in Reih und Glied, die Pausenbrote werden gemacht, es werden gute Nachtgeschichten vorgelesen und da stellt sich irgendwo schon so ein kleiner Anker ein. Das ist so, aber ich wusste nicht, wo ich hingehöre. Dann kam meine Hautfarbe noch hinzu. Wir galten damals als Familie so ein bisschen wie die Familie Flodder. Kennst du noch die Flodders oder ihr? Das sind so dieses Proletariat und ich habe mich eher geschämt für das, wer ich bin und woher ich komme. Von daher war ich sehr unsicher. Aber aufgrund meiner auch zum Teil kurzen Zündschnur und Aggressivität, die ich hatte, habe ich meine Unsicherheiten immer in Aggressivität gelegt. Das heißt, ich habe wahnsinnig viel rumgeprügelt und habe meine Unsicherheit kaschiert, indem ich Härte gezeigt habe. So. Hm. Und für mich war natürlich der Erfolg gerade zu Bed and Breakfast Zeiten, wo wir ja dann 1 Million Platten verkauft haben und ich auf einmal aus dieser Unsicherheit dann war ich auf einmal ein Popstar und die Mädels sind uns reihenweise hinterhergelaufen. Wir haben in vollen Konzerthallen gespielt. Wir haben BHs auf die Bühne geschmissen bekommen. Wir haben Teddys und keine Ahnung, was wir da alles an Offerten bekommen haben. Und das war, im Nachhinein sage ich immer, das war die beste Klassenfahrt meines Lebens. Das war 3 Jahre Rock'n'Roll vom Allerfeinst. Wir sind mit Privatjets durch die Gegend geflogen. So, was ist dann passiert? Ich wurde dann sehr überheblich und ich habe für mich nicht verstanden, dass ich dort leider in eine Rolle gefallen bin, die einem Klischee entspricht. Auch da, Bon Jovi sagte mal, er drohte zu seinem eigenen Klischee zu werden. Und ich hab versucht, dort dann irgendwie diese Unsicherheiten dann abzustreifen und bin in diese Blasiertheit gerutscht. Und hab mich da total verloren. Das heißt, von einem unsicheren Kind in ein überhebliches Kind. Das kannst du beobachten bei Menschen, die relativ schnell Erfolg feiern und vielleicht auch zum Teil für Erfolge nicht gekämpft haben. Die verwandeln sich in etwas, was sie selber nicht begreifen. Und ich glaube, dass der Zugang zu mir da dann entstanden ist durch die härteste Zeit meines Lebens. Und das war nach Bed and Breakfast, wo ich dann, der Erfolg blieb aus. Ich bin ausgestiegen, weil ich dachte, ich mache jetzt eine Solo-Karriere. Ich habe mich gestritten mit den Jungs, gerade mit einem. Und wir haben uns einfach nicht mehr verstanden, haben uns nichts mehr gegönnt. Und dann bin ich dann sozusagen dem Rausch verfallen. Es gab Drogen, es gab lange, lange Partynächte, es war extrem. Und dann kam ich an einen Punkt, der nicht mehr lebensbejahend war. Das war, weil dann war mein Geld weg. Ich hatte es waren 500.000 D-Mark Schulden. Das war für mich damals wahnsinnig viel Geld, das ist es auch jetzt noch. Und ich dachte mir, ich werde nie wieder in diesen Genuss kommen, wieder auf Bühnen zu stehen. Oder ich werde nie wieder in den Genuss bekommen, die Anerkennung zu erfahren, die ich jetzt hier erfahren habe in den letzten Jahren. Und ich dachte mir, hey, ich habe keinen Schulabschluss, ich habe gar nichts. Das wird, ich glaube, ich verlasse diese Erde hier. Und da war ich dem sage ich auch immer wieder, da war ich dem Tod näher als dem Leben. Aber irgendwas war dann in mir in einer Nacht, wo ich dann auch wieder völlig zu gedröhnt, keine Ahnung, dann trotzdem irgendwie für mich die Kurve gekriegt habe und ich mich dann entschieden habe, das war wie so eine Erleuchtung in diesem Schmerz und in diesem, ich kann einfach nicht mehr. Ich stand so mit dem Rücken zur Wand und es gab nur für mich zwei Möglichkeiten. Und das ist entweder ich gehe aus dem Leben oder ich greife das Leben nochmal an. Und ja, ich habe dann Step by Step habe ich dann versucht, mich irgendwie wieder zu spüren, mir näher zu kommen durch Demut und Dankbarkeit, durch Spiritualität, durch viel, viel Lesen, durch viel Einkehr, durch Sport. Der Sport hat mir auch den Arsch gerettet. Ich habe damals angefangen zu boxen. Ich habe mein Umfeld verändert und ich habe es zugelassen, meine Gefühle zu ergründen und die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und das war der Zugang zu Sensibilität und Tiefgang.
Das habe ich vorhin schon, oder jetzt wird es schon so vertraulich, da fange ich an zu Berlin an. Das habe ich vorhin schon so bemerkt. Aber da ist mir der Gedanke durch den Kopf gegangen, dass, also allein schon durch diese Frühkindheitsgeschichte oder dieses, ja, und jetzt das auch noch dazu, hast du dich, ja, ich habe ja jetzt nicht so ein Leben, also ich hatte ja nicht so eine Krisentragik in meinem Leben. Ja, also ist ja überhaupt nicht vergleichbar.
Gott sei Dank, lieber Michael. Gott sei Dank.
Allerdings die Folge ist natürlich die, weil das ja ein großer Antrieb ist für dich, dass du dich viel mehr mit dir auseinandergesetzt hast und viel mehr dran gearbeitet hast, als ich, das muss ich jetzt mal zugeben, als ich. Ich kann das irgendwie so mir ansehen und ein bisschen so analytisch irgendwie einordnen und so weiter, aber es fängt jetzt eigentlich erst so bei mir an. Ja, wenn man, also dass ich mich anfange, noch mehr zu hinterfragen, wirklich, oder bestimmte Sachen, also mal tiefer zu gehen. Und das ist halt krass. Also das ist dann natürlich die andere Seite dieser Medaille, dieser Tragik in deines Lebens, dass du eigentlich dadurch gezwungen warst, dich viel mehr mit dir auseinanderzusetzen.
Ja.
Und das ist dann auch wieder was Gutes, ne? Also das hat ja alles immer zwei Seiten, ne?
Das ist ja aber da haben wir es ja wieder. Das Schöne ist doch, Michael, ich folge dir auf deinen Social Media Seiten extrem gerne. Ich lese gerne deine Bücher, weil du der bist, der du bist. Und du inspirierst mich durch deine Gedanken. Und wo die Motivation oder der Antrieb herkommt, das ist, oder wir haben unterschiedliche Geschichten.
Sind die und deswegen Konflikte.
Genau, okay. Aber das, was uns doch alle irgendwie vorwärts kommen lässt, ist dieses Hinterfragen. Sich hinterfragen und zu überlegen, also diese Reflexion einfach zuzulassen. Ich wurde gezwungen, in Anführungszeichen, aber das ist ja eigentlich fast noch spannender bei dir zu überlegen, woher kommt eigentlich dein Antrieb, dass du der bist, der du bist? Weil wenn du sagst, du musstest gar nicht so viel kämpfen, du hast aber trotz alledem den Wunsch nach Weite, nach Raum, nach Inspiration, Intelligenz und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, sich Fragen zu stellen und das ist das Allerwichtigste.
Und ich glaube, wenn wir jetzt mal nochmal zu diesem Thema Männlichkeit und Rollen kommen, wenn man dieses Stereotypen sich ansieht und die einfach so übernimmt, was ist männlich, was ist irgendwie klassisch weiblich oder was weiß ich, dann stellt man sich, dann fügt man sich in diese Rollen und stellt gar nichts mehr in Frage. Und ich glaube, so war das früher sehr stark, also in der Generation meiner Eltern oder so, ja. Und das bricht jetzt halt auf und das ist jetzt halt so eine
Dankbarkeit. Du kennst ja solche Sätze wie: Der Indianer kennt keinen Schmerz. Ach, jetzt wein doch nicht. Du bist doch ein echter Kerl. Und das sind so Geschichten, mit denen wir natürlich auch ein Stück weit konditioniert wurden. Ich glaube, aufgrund dessen, dass Menschen sich immer mehr Fragen stellen nach, wie funktioniert ein glückliches Leben, sowohl für meine Tochter als für meinen Sohn, fallen solche Stereotypen, Klischees, die man in die Wiege gelegt bekommen hat, die fallen immer mehr weg.
Ich würde gerne da direkt mal fragen, wer definiert denn überhaupt solche Klischees? Also früher, klar, ne? Also wenn wir jetzt mal bei den klassischen bleiben, durch die Medien natürlich, durch Filme und natürlich auch durch die ganzen Vorbilder, die ihr hattet als Männer und auch die ich hatte als Frau und aber auch waren da Männer dabei. Ich würde gerne wissen, wie ist das denn heute? Also liegt es dann auch nicht in eurer Verantwortung, und da seid ihr, glaube ich, sehr besonders, weil ihr eben so reflektiert seid, aber liegt es da nicht in der Verantwortung, und da meine ich jetzt alle Männer mit, genau sowas noch mehr zu zeigen? Also Thema Verletzlichkeit, Gefühle zeigen. Das war ja eine Frage, die gekommen ist. Warum zeigen Männer nicht so viele Gefühle? Warum sind die immer noch so hart und müssen da einen auf Macker machen?
Also unsicher sind.
Es liegt doch auch, ja, aber es liegt doch auch an euch, ne, das weiter und noch mehr, vielleicht lauter, so vorzuleben, dass das auch für andere eine Art Vorbild ist. Wie seht ihr das?
Also ich glaube schon, ich habe es eben schon angedeutet, dass der Trend ja schon ein Stück weit dahin geht, dass gerade in unseren westlichen Kulturen es eine Angleichung gibt, Männlichkeit, Weiblichkeit. Es gibt, glaube ich, sogar diesen Ausdruck Feminisierung der Kulturen. Und das besagt jetzt nicht, dass wir in einer verweichlichten Kultur leben, sondern dass Männer und Frauen sich immer mehr angleichen, was die Werte angeht. Ich glaube, da gibt es Studien, dass weltweit Fragen gestellt wurden, zum Beispiel, wer soll das Sagen haben in der Erziehung? Wer soll das Sagen haben in der Politik? Wie sollen unsere Kinder erzogen werden? Und Frauen haben wohl weltweit relativ identisch geantwortet. Das heißt, es soll gleichberechtigt sein. In der Politik soll es gleichberechtigt sein. Unsere Kinder sollen liebevoll und nicht mit harter Hand oder sogar Schlägen erzogen werden. Und es ist so, dass in autoritären Kulturen, dass die Antwort des Mannes unterschiedlich zum Teil zur Frau waren. Und das nennt man die Feminisierung der Kulturen, so habe ich es zumindest verstanden. Und gerade so in skandinavischen Ländern ist es so, dass da wohl sehr glückliche Menschen leben sollen, aufgrund dessen, dass das alles sehr ausgeglichen ist, was die Erziehung angeht. Also auch da glaube ich schon, dass es inzwischen, dass der Trend ganz klar in totaler Gleichberechtigung geht. Aber das ist natürlich.
Also langer Weg.
Ist ein langer Weg. Aber es ist natürlich, so wie ich eben auch schon sagte, ne, es wird immer, Männer werden immer friedlicher. Und aber ich denke schon, dass es natürlich Klischees gibt, die immer noch gelebt werden, dass der Mann keine Gefühle zeigt, dass der Mann.
Der weint nicht, genau.
Dass der Stärke zeigt und dass ein Mann sehr viel mit sich selbst ausmacht. Also das leben wir immer noch. Aber der Weg geht schon, glaube ich, in mehr Gefühl. Ich meine, schau dir diesen klassischen Mann heute an und schau ihn dir, was weiß ich, vor, wie ich eben schon sagte, Männer mussten viel kämpfen und so weiter und so fort. Also wenn du dir zum Beispiel die Schauspieler, Moderatoren, das sind alles sehr moderate Typen, sagt ja auch das Wort moderat, aber einen richtigen, also man sagt, was weiß ich, ein richtiger Kerl, das war ja damals, war ja irgendwie, keine Ahnung, hier groß, stark und aber das findet ja hier überhaupt nicht statt. Also der Mann sieht schon sehr verweichlicht aus. Also
wenn ich dich aber
sehe,
dann würde ich sagen, du bist aber auch groß und stark. Zumindest siehst du so aus mit deinen Muskeln und Tattoos. Also du bist schon, finde ich, wenn ich dich jetzt sehe und ich kenne dich ja auch aus dem Fernsehen und denkst schon, ja, der Daniel, das ist für mich schon so, der eher so von, zumindest von außen, so ein klassischer Mann.
Mhm. Lieb, dass du das sagst. aber ich denke schon, schaut euch heute Männer und Frauen an, schaut euch die Mode an, schaut euch, das ist schon, du hast eben von metrosexuellem Typ gesprochen. Ich glaube schon, dass schaut auch Fußballer, ne? Also alles sehr eitel, sehr auf sich bedacht, sehr, sehr weich irgendwo ist der Mann heutzutage.
Das ist aber das Spannende, weil das sind ja alles Oberflächlichkeiten.
Auch ja, Oberflächlichkeiten, definitiv.
Wenn ich mit dir rede, also dann nach diesem Gespräch auch gerade, was du erzählt hast aus deiner Vergangenheit, und das fand ich einfach so spannend, weil ich glaube, viele wissen das gar nicht. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich nochmal so einen Schritt zurückgegangen bin, eben in deine beispielsweise Boyband-Zeit, ja, und du hast ja noch viel mehr gemacht. Weil ich glaube, das ist es, was dich ja wirklich prägt. Und wenn du jetzt heute so redest und wir jetzt auch dieses Gespräch führen, dann habe ich auch ein ganz anderes Bild. Also dann bist du eben nicht der harte Macker und stehst dann da mit deinen Tattoos und so weiter und hast irgendwie Muskeln. Nee, das geht ja viel tiefer. Und das ist ja eigentlich auch eine Einladung an alle, eben sich von solchen oft oberflächlichen Klischees zu lösen und da mal tiefer reinzugehen. Und da würde ich gerne einmal direkt die Frage anschließen. Wir haben gerade so ein bisschen über auch Emotionen gesprochen und weich sein. Wie sieht es denn bei euch konkret aus? Also ihr beide, Michael und auch Daniel, du, wie sieht, ich überspitze es mal, wie sieht Intimität zwischen Männern aus? Also wenn ihr mit Freunden vielleicht zusammen seid, redet ihr über Gefühle? was erzählt ihr, was erzählt ihr nicht? Also wie seid ihr so zusammen?
Also ich habe so eine seit vielen Jahren die gleichen Freunde aus der alten Zeit, will ich fast sagen, ja. die mich in allen Lebenslagen schon begleitet haben. Und das macht natürlich auch das Band der Freundschaft irgendwo aus. Und wir sind sehr gefühlvoll miteinander. Also ich glaube, dass wir uns unsere Ängste erzählen, Unsicherheiten erzählen und dass wir dann nicht hingehen und sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele Frauen abgeschleppt und guck dir mal mein Auto an, hier 6 Zylinder, 450 PS. Das bin ich nicht, war ich auch noch nie. Ich habe mich damals immer so gewundert, so wenn dann die Jungs angefangen haben über Autos zu sprechen mit einer Hingabe, die konnte ich einfach nicht teilen. Und deswegen dachte ich auch irgendwie bin ich anders, habe ich mir gedacht. Und inzwischen ist es so, dass wir schon, na klar können wir auch irgendwie so, was weiß ich, wenn wir dann irgendwie beisammen sitzen und dann ein, zwei Gläschen getrunken haben, klar, ja, sind wir dann manchmal auch vielleicht etwas oberflächlicher, aber in der Regel sind das Männer in meinem Freundeskreis, die schon sehr, sehr gefühlvoll sind und auch reflektiert. Ich könnte ich mag zum Teil die Trivialität, aber dann wären es nicht meine Freunde, wenn sie nicht auch Gefühl zulassen würden. Ich könnte, die Frequenzen wären halt einfach andere. Ich brauche Reflexion und ich brauche den Tiefgang und ich brauche auch eine gewisse Form der Weichheit.
Ich habe ja lange Zeit gedacht, dass bei uns im Freundeskreis, also männlichen, wir sehr viel über so emotionale Sachen reden und so weiter. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, dass ich halt darüber rede und die dann sozusagen dann reagieren. Aber interessant, also das Emotionale. Aber die Entwicklung, die ich jetzt so sehe bei meinen engsten Leuten ist wirklich die große Frage, die ja auch ein Klischee leben. Ja, also ich arbeite sehr viel, ich bin hier der Versorger und alles, die sich dann aber auch fragen, also die fragen sich wirklich, bin ich glücklich? Das ist jetzt gerade so das Thema. Oder was kann ich machen? Wie kann ich mein Leben neu ordnen oder so? Oder worauf kann ich Wert legen, dass ich irgendwie glücklicher bin? Denn die spüren halt da liegt was drunter, was jetzt nicht unbedingt Zufriedenheit ist oder so, ja. Und das ist ein großes Thema. Und das Interessante ist, dass gerade die Leute, die, ich nenne das immer so ein bisschen, dieses vorgegebene Glück übernehmen, ja, so ein vorgegebenes Glück nach dem Motto, das sind halt diese ganzen Zutaten für Glück und das musst du alles sozusagen erreichen und dann bist du automatisch glücklich. Das sagt uns ja sozusagen die Gesellschaft oder die Konsumgesellschaft, gibt uns das so vor. Und ich kenne Leute, die das wirklich genau so abhaken, diese To-Do-Liste des Lebens sozusagen.
Also du meinst, Michael, du meinst Heirat, Familie, also Kind, Haus.
Ein Familienhaus, genau, die ganze Nummer, die Autos und so weiter, ne? Und die dann auch nicht so richtig was in Frage stellen. Und die sagen aber, Michael, du bist für uns wertvoll, auch wenn es weh tut, weil du bist so ein Korrektiv. Man braucht immer, wenn man in so einem Leben lebt, aber sie sind es ja auch für mich. Sie sagen mir ja auch bestimmte Sachen. Das ist so ein Geben und Nehmen sozusagen. Ja, aber das finde ich ganz interessant. Das macht eine Freundschaft aus, hatten wir in der letzten Folge auch. Dass man sich dann auch mal Sachen sagen kann, die wehtun. Und man weiß halt, das sagt diese Person, weil du ihm was bedeutest. Und nicht, sonst wäre es ihm ja egal. Dann würde er, einfach sagen, wir bestätigen uns die ganze Zeit selbst und dann ist alles okay. Aber so funktionieren auch viele Freundschaften. Ich habe auch Freundschaften gehabt, die ich auch so genannt habe früher, die funktionierten nur bei Bestätigung. Und einmal hat man sich dann mal kritisiert und dann ist diese Freundschaft zerbrochen daran. Und dann war das wohl doch nicht so eine Freundschaft. Wir haben halt nur das Etikett draufgeklebt. Ja.
Ja. Aber Menschen kommen und gehen. Und Menschen entwickeln sich und Freunde bleiben dann, die bleiben sollen, das sind dann auch die Freunde und die sind auch bereit, sich mitzuentwickeln. Natürlich bin ich mit 20 ein anderer als mit 50, das ist doch logisch. Aber das, was wir doch alle wollen, um tatsächlich langfristig Freundschaft leben und pflegen zu können, Ehrlichkeit. Und Ehrlichkeit ist mitunter manchmal schmerzhaft, aber wir brauchen Spiegel. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir Menschen um uns herum haben, die mit uns ehrlich umgehen, weil sonst hinterfragen wir uns auch nicht. Deswegen.
Man braucht Meeresspiegel. In jedem Spiegel sieht man ein bisschen anders aus. Und ich glaube, das ist das Korrektiv. Ne? Jeder Person ist ein
absolut. Und ich glaube, dass wir Menschen stecken voller Widersprüche und wir Menschen leben aber auch immer in Polaritäten. Und das ist ja auch das, was uns Dinge wertschätzen lässt, die Polarität. Tag, Nacht, warm, kalt und so weiter und so fort. Und ich glaube auch, dass die Polarität in uns Männlichkeit, Weiblichkeit ist. Und ich glaube, dass wenn wir Polaritäten zulassen und beides wertschätzen, auch in uns, dann kriegen wir Zufriedenheit und Glück. Weil sowohl der Verstand als auch Emotionalität müssen im Gleichklang sein. Und das ist meines Erachtens der Schlüssel für Zufriedenheit und Glück. Und deswegen glaube ich, ist es manchmal auch so, dass wir Männer, wenn wir unsere To-Do-Listen abgearbeitet haben und wir alles gemacht haben, und sowohl oder auch Frauen, wir machen alles, was man uns vorgelebt und gesagt hat. Ja, wir leben das Leben der anderen und dann kommst du an den Punkt, wo du dann sagst, okay, ich habe alles abgearbeitet, aber ich bin trotzdem nicht glücklich. Und dann beginnt die Reise und dann beginnt der Frieden, weil du.
Denn auf dem Weg zu einem falschen Ziel. Nennen wir es mal ein falsches Ziel, kriegst du es nicht mit, dass du auf dem falschen, genau. Das ist das falsche Ziel. Kriegst du erst mit, wenn du angekommen bist und dann gehst du damit um. Und das war früher die Midlife-Crisis für Männer wieder.
Ja, genau.
Und was haben sie gemacht? Das ist ja das Interessante. Was wurde dann gemacht? Die haben dann ihre Jugend nochmal versucht wiederzubeleben, indem sie sich irgendwie entweder eine jüngere Frau genommen haben oder ein Auto oder eine Harley sich gekauft haben, also irgendwie wieder von vorne nochmal einen Zeitsprung zurückgemacht haben, aber aber sie haben sich nicht verändert. Sie haben einfach wieder von vorne sozusagen oder irgendwie sich da was eingebildet oder so. Ja.
Ne? Das ist in der Regel, da sind wir so, bei uns Männern ist es dann so, die Midlife-Crisis, man sagt so mit 40, ne, geht's dann los. Ne?
Na, wir haben ja schon Quarterlife.
und dann stellst du dir die richtigen Fragen und dann fängst du an, dein eigenes Leben zu leben. Ne? Und das
was
hat
sind
auch
denn die richtigen Fragen, Daniel? Was sind denn so die Fragen, die du dir stellst?
Ich glaube, die richtigen Fragen sind zukunftsorientiert und nicht warum ist das passiert, sondern was kann ich tun, um ein glücklicher Mensch zu werden? Was kann ich tun, um meine Dinge, um mich zu spüren, um zu fühlen? Und wenn du die Fragen in die Zukunft stellst, dann wirst du vielleicht nicht Antworten sofort bekommen, aber du bekommst die Antworten. Und in der Zukunft, in der Gegenwart, kannst du deine Zukunft logischerweise gestalten. Aber es nützt nichts, wenn du immer in der Vergangenheit hängst. Und das sind meines Erachtens nach aktivierende Fragen. Das sind die in meinen Augen richtigen Fragen. Was ist richtig oder falsch? Das muss er ja für sich selber beantworten. Aber total, ja. Ich für meinen Teil kann sagen, ich habe in meinem Leben noch nie so ein zufriedenes und glückliches Leben gelebt wie jetzt. Aber auch, weil ich mich jetzt an mir festhalten kann und nicht an dem, was Dinge von außen passieren oder wer was zu mir sagt. Ich habe es eben schon gesagt. Ne? Und das macht uns alle zu machtvollen Menschen. Verlasst euch mehr auf euch und eure Intuition, auf eure Impulse. Drückt nicht alles direkt weg, nur weil es euch nicht gefällt. Haltet euch aus. Ihr seid alle großartig. Es ist wirklich so. Es klingt pathetisch, aber ist so.
Wir sind natürlich vollkommen anders konditioniert, ne? Und das ist ja das Schwere. Also, da wir ja eher zu guten Konsumenten erzogen werden, die von außen ganz viel sich zuführen müssen.
Ja, genau. Aber du willst
und da rauszukommen. Genau, absolut. Und da musst du rauskommen. Ja. Das ist ganz schwer.
Du willst Leichtigkeit, dann leg die Schwere ab. Also, es klingt so banal, aber es ist ein Weg.
Es klingt halt so schwer in den Alltag, also ins Leben zu übersetzen. Das ist halt immer das Problem bei diesen Sätzen, die so wahr klingen. Und dann höre ich dann und sage, stimmt, ja, richtig. Aber dann muss man sich dann fragen, wie macht man das? Das
richtig. Kommt ja immer und das ist, aber wenn du dir die Fragen stellst, dann werden Antworten kommen. Ne, es ist das, Tobias Beck hat mal gesagt, das, was du mit deinen Augen, mit deinen Ohren aufnimmst, das kommt aus dem Mund wieder raus. Das heißt, wie gehst du mit dir um? Was konsumierst du? Wie isst du gut? Wie sprichst du mit dir? Was ist ein Selbstgespräch? Wie gehst du mit Menschen um? Dienst du? Hilfst du? Und das sind alles Parameter für ein glückliches Leben. Nicht mehr nur um das eigene Ego kreisen. Vielleicht ist auch das sehr viel Männlichkeit. Ego, Ego, Erfolg, Erfolg. Erfolg ist schön, ist wunderbar, aber was nützt dir Macht und Geld, wenn du damit nichts Sinnvolles tust und nur was weiß ich, in Konsumgüter steckst und so weiter und so fort. Das wird dein Herz auch nicht vergolden, nein. Und das sind, das ist der Weg zu Glück, indem wir auch zulassen, uns sichtbar zu machen, indem wir unserer Macht bewusst sind, eben auch für andere da zu sein. Das macht meines Erachtens nach ein erfülltes und auch ein zufriedenes
Leben. Das ist ganz krass.
Nicht nur immer, um das eigene Ich zu kreisen.
Es gibt Studien, da wurde festgestellt, dass es Menschen am glücklichsten macht, anderen zu helfen. Ja, absolut. Oder für andere, also gesellschaftlich zu engagieren auch. Ja?
Absolut.
Und wir, unsere Werte sind genau umgekehrt. Ich-Bezogenheit, wenn jeder an sich selbst denkt, werden alle glücklich. Das ist die Philosophie, die unter unserem Leben läuft.
Genau. Ja?
Und das ist eigentlich ganz, ganz schrecklich.
Und das ist vielleicht auch das, wo hier Ketten gesprengt werden, diese Vorurteile, Männlichkeit, Weiblichkeit. Wir sind alle
eins. Der erste Schritt sind.
So, und das, und wir sind eins. Und da gibt es keine Männlichkeit, Weiblichkeit, in Anführungszeichen. Klar gibt es Stereotypen und es muss auch, natürlich gibt es Unterschiede und natürlich soll es auch diese Unterschiede geben, aber das große Ganze ist eins.
So. Das Interessante ist, was du vorhin fühlst, ja, dieses Wort verweichlicht, ne? Es sind ja, sagen wir mal, feminine oder weibliche Seiten, die dann aber als Schwäche wahrgenommen werden oder bezeichnet werden.
Da möchte ich auch gerne nochmal angriffen, ja.
Mhm, genau, und es, die sind ja aber eher, das ist ja eigentlich eine Stärke. Und da sind wir, da gehen wir ja, das ist wie gesagt dieser Prozess, in dem wir gerade gesellschaftlich sind.
Genau.
Lass uns da direkt mal reingehen, weil mir liegt die ganze Zeit auf der Zunge, wenn wir über Männlichkeit reden, auch im Vergleich. Und dieses Wort weich sein ist mir vorhin auch hängen geblieben. Und zwar ist es natürlich auch so, dass viele Frauen im Gegensatz auch, nicht im Gegensatz, dass auch viele Frauen natürlich durch die, ich sag mal, Female Empowerment Bewegung, viele Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind, natürlich auch an mehr Selbstbewusstsein gewinnen. Wir auf jeden Fall noch einen Kampf führen müssen und wir sind auf einem guten Weg und haben viele Dinge angeschoben, aber wir sind längst noch nicht da, wo wir sein wollen im Sinne von Gleichberechtigung, Gender Pay Gap und so weiter. Also wir sind sozial gesehen und gesellschaftlich gesehen nicht auf einer Augenhöhe. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen.
Ja.
Entschuldigung. Und die Frage ist auch so ein bisschen, ich meine, was macht es denn mit euch, wenn ihr zum Thema Orientierung und auch Vergleich zwischen den Geschlechtern eine selbstbewusste Frau seht? Das war auch eine Frage aus der Community und die versuche ich immer hier so ein bisschen einzustreuen. Da kam nämlich die Frage, Männer möchten auf der einen Seite immer so eine selbstständige und selbstbewusste Frau und sind dann aber total überfordert, wenn sie dann auf so eine treffen und können nicht damit in Anführungszeichen umgehen. Daniel, was denkst du dazu?
Also mich haben Frauen immer sehr angezogen und ich glaube, Menschen sind, egal ob männlich oder weiblich, dann anziehend, wenn sie sich wohl mit sich fühlen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weil oft ist es ja so, dass Partner ins Leben kommen, weil man sich selbst nicht reicht, zum Beispiel. Partnerschaften, die harmonisch sind, sind toll. Und ich liebe meine Frau und ich liebe das Leben, welches wir gerade leben dürfen, weil wir uns haben, weil wir eine Tochter haben, die super ist. Und das ist wirklich fantastisch. Aber das, was ich an meiner Frau anziehend finde, ist, dass sie sich mag, so wie sie ist und zu sich steht. Und das ist das Entscheidende. Ich verstehe, worauf du hinaus willst, von wegen, wenn eine Frau zu selbstbewusst erscheint, es den Mann vielleicht unter Druck setzen könnte, dann ist es aber auch nicht der richtige Mann.
Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Damit geht auch oft einher, wir hatten auch das Thema mal in einer Episode zum Thema auch finanzielle Abhängigkeit oder auch Unabhängigkeit. Also was ist, wenn zum Beispiel eine Frau mehr verdient als ein Mann und man würde, also ich sehe das auch so, ich habe Phasen, wo ich irgendwie mehr verdient habe als mein Freund und dann mal wieder nicht. Also es ist so, es ist das Leben, ja. Also es ist ja klar, es verändert sich. Und es scheint für viele tatsächlich ein Thema zu sein. Also ich fühle hier gerade auch so ein bisschen ja. Echo und ich kann das verstehen. Also ich glaube, früher, wenn ich jetzt an mich denke, dann hatte ich auch so im Kopf, ja klar, der Mann, also ganz früher, ne, als ich noch wirklich sehr jung war. Und ich bin ein bisschen jünger als ihr. Ich bin jetzt Mitte 30. Und als ich irgendwie gerade mein Abi gemacht habe, dachte ich auch so, ja klar, auf jeden Fall irgendwann einen erfolgreichen Mann zu finden, das ist toll. Aber natürlich möchte ich auch selbst was machen. Das war schon auch immer mein Anspruch. Und wenn ich mich so umgucke, dann ist es bei meinen Freundinnen schon so, dass die Männer alle mehr verdienen und alle bessere Jobs in Anführungszeichen haben, auch ein bisschen bedingt durch, weil sie Kinder haben und dann zu Hause bleiben. Das ist eine andere Diskussion, aber wenn Frauen selbstbewusst sind und das ist nicht immer zwangsweise mit dem Gehalt und mit der finanziellen Unabhängigkeit verknüpft, kann es aber auch sein, ist jetzt die Frage, ne? Kann es natürlich auch Druck ausüben auf Männer, die vielleicht noch nicht so gefestigt sind und reflektiert wie ihr?
Verstehe ich, aber dann verstehe ich, aber dann haben sie einfach noch ein, dann müssen sie noch ein paar Wege gehen, um zu verstehen, dass dass es in einer glücklichen Beziehung mit dir und in einer glücklichen Beziehung mit dem Partner darum geht, sich das Beste zu gönnen, wie sagt man so schön, fast den Partner mehr zu lieben als sich selbst. So hat man das früher gesagt. Aber wir wollen uns in einer, oder wir sollten uns in einer glücklichen Beziehung ja gegenseitig inspirieren und uns das Beste aus einem versuchen herauszuholen, wenn man das so platt sagen darf. Und deswegen, ja, wenn meine Frau mehr verdienen würde als ich, ja, super.
Was wäre dann?
Glückwunsch. Ja, ist doch schön, aber auch Frauen haben oft nicht den, also Männer haben den besseren Job. Dann frage ich mich, naja, aber dann wird die Frau nicht den Job haben, den sie eigentlich haben will. Warum nicht? Also ich glaube nicht, dass das was mit Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun hat, sondern wenn du einen Job wirklich magst und liebst, dann wirst du ihn bekommen, meines Erachtens nach. Aber ja, ich verstehe natürlich auch, ich bin natürlich auch so ein Künstler, der seit vielen Jahren primär in dieser Kunstbranche lebt. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in der AG ist oder keine Ahnung was. Da klar, natürlich gibt es Männer- und Frauenquote und so weiter und so fort. Das ist auch schade, dass es das inzwischen eigentlich geben muss.
Denn da ist es jetzt genau geschiftet. Denn ich kenne das ja so als Talkshow-Gast. Wenn ein Buch von mir erscheint, da gab es dann Probleme, weil es wurden zu dem Thema Beziehungen, wir hatten in Talkshows, da gibt es die Quote, da wird gesagt, wir gucken erstmal, ob eine Frau zu diesem Thema was sagen kann, die laden wir dann eher ein als Mann. Da ist es genau andersrum, vielleicht weil es ein Mediending ist, also es gibt schon dann auf die anderen Seiten.
Ne? Lena, du warst gerade so ein bisschen, du hast mit dem Kopf geschüttelt, als ich da gerade gesagt habe, naja, dann ist die Frau jetzt nicht wirklich ihrem Traumjob hinterher. Wie stehst du dazu? Oder was, weil du mit dem Kopf geschüttelt hast? Was?
Ja, ich möchte euch auch nicht abwürgen. Auch das spannend finde und ich habe irgendwie auch so viel Gedanken und ich könnte noch stundenlang weiterreden und habe gleichzeitig auch noch die Zeit im Blick. Ja. Ich habe mit dem Kopf ein bisschen geschüttelt, weil es, glaube ich, bei nicht zwangsweise nur bei Frauen, ja, aber vor allen Dingen bei Frauen so ist, dass sie eben nicht diese Wahl haben. Also, wenn Sie sagen, mein Traumkonstrukt ist, meinen Traumjob zu haben und Karriere zu machen und gleichzeitig muss ich aber auch noch mein Kind kriegen und möchte für mein Kind auch da sein, das sind verschiedene Ebenen, die, und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem biologischen und auch körperlichen Aspekt, den uns Frauen von euch Männern unterscheiden.
Ich muss dir recht geben,
die, ja. Und die damit reinspielen. Und,
stimmt.
Ich glaube, das ist auch zum Beispiel, ich habe die Diskussion mit meinem Freund geführt. Wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, wir würden uns, also der hätte so Bock und würde sagen, ey, ich übernehme das Stillen, ja, wenn er könnte, weil ich weiß, dich macht es glücklich, rauszugehen und irgendwie dich weiter zu verwirklichen. Geht aber nicht, so. Und ich glaube auch, und das ist auch die Frage, warum bekommt man ein Kind? Und das ist aber eine ganz andere Diskussion jetzt, die ich hier aufmache.
Ja, ja.
Ist es nur so, dass bestimmte Faktoren nichts damit zu tun haben, habe ich Lust drauf oder ist das mein Traumjob und so, sondern habe ich eine Wahl? Nee, manchmal haben wir keine Wahl. Und es liegt auch daran, nicht an uns, sondern ich glaube, da muss man auf einer ganz größeren, höheren Ebene, auf einer politischen Ebene auch gucken, was wird eigentlich für die Frauen und dann aber in dem Zusammenhang auch automatisch mit für die Männer eigentlich gemacht, dass sie auch ein unbeschwertes Leben nach einer Geburt beispielsweise leben können. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ja. Aber ich kenne auch viele, die sich dann vielleicht auch nach einer Geburt trennen und wo es dann meistens so ist, dass dann auch einfach aufgrund von der Bindung und der Körperlichkeit viele Kinder dann auch bei der Mutter bleiben. So. Und die macht dann einen Rückschritt und dann können wir noch weiter darüber reden. Dann entwickelt sie sich nicht die Frau in der Karriere weiter, sondern ist dann zu Hause, weil jemand muss ja die Care-Arbeit machen und die bleibt auch statistisch gesehen immer noch mehr bei den Männern, trotz Elterngeld, das ja auch immer mehr von Eltern, also beziehungsweise die Elternzeit von Vätern und Frauen gleichzeitig oder gleichermaßen genommen wird. So, und dann zahlen wir weniger in die Rentenkasse ein und so weiter und so fort. Also das sind ja, es ist ja so ein Rattenschwanz an Dingen, die immer noch in der Diskussion sind. Oder wenn ich als Selbstständige überlege, ich zum Beispiel kriege keinen Mutterschutz. Also ich würde keinen Mutterschutz kriegen, ja. Also das sind so ganz viele Diskussionen.
Okay.
Deswegen, wir haben manchmal nicht die Wahl und das klingt so einfach. Deswegen, ist das, glaube ich, auch ein Stück weit an den Männern, da nochmal ein bisschen sich zu sensibilisieren und auch in gewisser Weise hinzuhören und da auch Verantwortung zu übernehmen. Im Sinne von.
Man sieht das halt echt nicht. Das ist echt krass. Wir sehen das halt nicht. Ja,
genau.
Das ist ja nicht unser Erfahrungshorizont. Ja. Da muss man wirklich dann wirklich aktiv das sehen wollen und sich da auch kümmern, ja. Wenn du eine Frau hast, da wird ja ganz selbstverständlich angenommen, wie viel eine Frau eigentlich im Leben abbilden oder leisten soll, ne? Also wenn man einen Job hat, wenn man ein Kind hat, also was da alles parallel laufen muss, ja, was bei einem Mann, wenn du sagst, oh, der kümmert sich dann ums Kind, oh, das ist ja ein ganz verantwortungsvoller, und bei Frauen ist das ganz normal. Das ist dann, dann wird das halt so vorausgesetzt, ne? Und das ist halt, das ist ein ganz krasses Ungleichgewicht. Ja. Also.
Ja. Und gleichermaßen ist es auch ein Ungleichgewicht, wenn eine Frau sagt, ich möchte ganz schnell wieder arbeiten und Karriere machen, weil mir das auch wichtig ist. Und ich kann mir vielleicht auch leisten, einen Babysitter oder sowas zu engagieren oder mein Kind früher in die Kita zu geben. Ob man das jetzt will oder nicht, ist wieder eine andere Diskussion. Aber theoretisch ist es möglich. Auch das ist ja wieder so, oh ja, als Frau, warum hast du denn überhaupt ein Kind gekriegt, wenn du das jetzt abschiebst? Ja, gut.
Die Frage ist natürlich auch das Soziale in unserer Gesellschaft. Also es ist eine Sozialstaatsgeschichte dann auch. Also da müssen wir ja ganz, also die Partei, glaube ich, die das anfängt durchzusetzen, die werden erstmal nicht wiedergewählt beim nächsten Mal. Wir ja auch Einschränkungen, die Gesellschaft an sich ja auch Einschränkungen dadurch hätte. Und da traut sich ja auch keiner ran, da geht es ja auch um andere Sachen. Ne? Da geht es ja ein bisschen um Machterhalt eher. Und nicht, dass das Leben der Menschen verbessert wird.
Also auch da merken wir, wenn es um Männlichkeit geht, können wir die Frau, die Rolle der Frau nicht vernachlässigen. So, das ist eigentlich der Punkt. Und Daniel, du bist herzlich eingeladen, dass wir da nochmal anknüpfen in der nächsten Episode. Ich möchte gerne mal so ein bisschen den Bogen ausschlagen zum Anfang der Sendung. Und da haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was ist eigentlich Männlichkeit heute? Jetzt nach unserer Diskussion frage ich dich auch nochmal, Daniel, und natürlich auch Michael, was zeichnet denn jetzt Männlichkeit heute aus? Nochmal so zusammengefasst.
Ich finde das Wort Verantwortung, finde ich da irgendwie passend. Verantwortung für sich zu übernehmen, logischerweise, aber dann eben auch für die Menschen, die einfach im näheren Umfeld sich auch befinden. Also bei mir ist es so, dass ich die totale Verantwortung für meine Familie übernehme und das auch gerne tue. Übrigens, wir haben dieses Modell, dass meine Frau, sie hat schon immer den Wunsch geäußert, junge Mutter zu werden. Das war immer ihr Wunsch. Und wir haben so fast ein bisschen das konservative Modell, in Anführungszeichen, dass sie fast so ein bisschen die fürsorgliche, ich will nicht sagen Hausfrau ist, dafür ist sie auch zu kreativ, weil sie macht irgendwie auch ihren eigenes Fashion-Label und das wird noch einiges passieren bei ihr, aber sie sagt, ey, ich will Frau und Mutter sein. Und damit sie ihren Traum leben kann, habe ich die Verantwortung, und das ist auch immer mein Wunsch gewesen, eine Frau zu haben, die auch das Gefühl hat, völlig Frau sein zu dürfen und zu können. Also sie hat nicht den Wunsch, irgendwie Karriere zu machen oder so, weil sie sagt, ich will total, ich möchte Mama sein. Das ist mein.
Nee, aber das ist ja, aber das Interessante ist, das ist ja auch eine Karriere.
Und das ist ihr Warum. Und sie sagt, das ist für mich das Modell von glücklichem Leben. Ich will einen tollen Mann, der hinter mir steht, der zu mir steht, der die Verantwortung für dieses Modell trägt. Ich trage die Verantwortung auf der anderen Seite. Und dadurch sind wir ein optimales Team. Und sie hat nicht das Gefühl, dass sie hinter mir steht. Nein, wir sind auf Augenhöhe. Und das ist total toll. Und das macht für mich eine harmonische und auch in der Balance bestehende Beziehung aus. Also wir sind echt glücklich, weil wir unsere Rollen in Anführungszeichen gewählt und leben dürfen. Das ist großartig. Und das halte ich in meinem Fall für männlich und meine Frau vielleicht dann für total weiblich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie man es bezeichnet, aber wir haben uns.
Es ist auch ein gesellschaftliches Problem wieder, dass wir halt, also der Mensch will sich nützlich fühlen. Ja, absolut. Wir koppeln das, das ist ja Antrieb, und wir koppeln das an Lohnarbeit, weil es natürlich für die Wirtschaft sehr im Mittelpunkt in dieser Gesellschaft steht. Und dadurch ist eine Karriere für uns halt mit, ich mache halt diesen Berufsweg, diese Laufbahn und verdiene immer mehr Geld damit. Ja, das ist ja mit dem besseren Job vorhin, da habe ich auch überlegt, was ist denn ein besserer Job? Ist es dann mehr Geld oder ist es dann irgendwie, ja, das ist immer die Frage. Ja. Aber die Idealgesellschaft für mich ist ja letztendlich, dass jeder sich auf seine Art nützlich fühlt. Und eine Mutter, man kann auch sagen, ich fühle mich nützlich, dass mein Antrieb, Mutter zu sein, mich um die Familie zu kümmern, mich irgendwie sozial zu engagieren. Wenn man weniger Geld verdient, ist das ja ein Makel. Was ist daran der Makel? Das ist mal eine Frage, die wir uns mal stellen sollten, aber das ist eine ganz andere
Diskussion. Aber Michael, wichtig, also richtig, richtig guter Punkt, den du da nochmal gesagt hast, das habe ich mich nämlich auch gefragt, was heißt denn besser? Und ich glaube, es ist genau das. Also wir messen das dann auch wieder im Außen. Also Geld, Erfolg, also so. Das sind dann die Maßstäbe, die wir anlegen. Und da müssen wir von wegkommen.
Es geht schlussendlich doch immer darum, weil wir wollen alle ein zufriedenes und glückliches Leben haben. Und Zufriedenheit und Glück lässt sich nicht erkaufen. Macht und Geld und finanzielle Freiheit ist aber trotzdem wichtig. Aber schlussendlich ist der Weg über die Zufriedenheit immer über das Innen zu finden. Und wenn das Außen passt, hast du ein nahe perfektes Leben. Deswegen bin ich eben dem nachgegangen. Was ist denn, was ist dieser bessere Job? Also wenn du diesen Job wirklich haben willst, den du haben willst, weil er dich erfüllt, dann ist es ein super Job. Aber nur weil du mehr Geld verdienst, heißt es doch nicht, dass es jetzt der perfekte Job ist. Schau dir die ganzen Manager an, die, keine Ahnung, mit so und so vielen Jahren Herzinfarkt haben, solche Augenränder, fett sind wie gerade noch was. Wir sehen sie ja alle mit offenen Augen. Ist das der bessere Job? Hell no. Und das ist es. Was macht dich wirklich zufrieden und glücklich? Das hat nichts mit Männlichkeit und Weiblichkeit zu tun. Was macht dich glücklich? Halleluja! Praise the Lord!
Jetzt haben wir es endlich gelöst. Sehr gut. Ich habe nur eine Frage, Daniel, zum Ende. Was wünschst du dir denn, sollten Männer in Zukunft noch mehr von sich zeigen?
Ich glaube, Menschen generell sollten den Mut haben, sich zu zeigen mit all ihren Stärken und all ihren Schwächen, weil das führt dann schlussendlich zu einer Verbindung zu sich selbst und auch eine Verbindung zu deinem Gegenüber, weil er denkt genau dasselbe über sich, wie du über dich. Wir alle stecken voller Zweifel und so weiter und so fort. Und das können wir ausräumen am schnellsten, indem wir uns verbinden und nicht indem wir uns Maskeraden aufsetzen. Steh zu dir mit allem, was in dir steckt. Mit all deiner Stärke, mit all deiner Traurigkeit. Und da sprechen wir wieder von Polaritäten. Und das Leben ist ein Weg. Steh zu dir. Und je eher du verstehst, dass alles zu dir gehört, sind die Tore offen zu Herrlichkeit.
Schon ein bisschen religiös jetzt hier.
Ich möchte dazu einmal noch ganz kurz zum Abschluss eine Hörernachricht vorlesen von einer Frau, die auch geschrieben hat, was sie sich wünscht, was Männer zukünftig noch mehr zeigen. Und sie schreibt, ich finde es als männlich, wenn ein Mann seine Emotionen kommunizieren und ausdrücken kann und nicht nur Wut als typisch männliche Emotion, als emotionale Intelligenz und Empathie. Außerdem finde ich es männlich, wenn ein Mann auch seine, in Klammern, stereotypisch femininen Eigenschaften zeigt und diese selbstbewusst nach außen trägt. Dieses Selbstbewusstsein und diese Sicherheit in der eigenen Persönlichkeit, die Mann dadurch ausstrahlt, sind toll. Und dass der Mann eben auch weiß, dass Verletzlichkeit und Zuneigung zu zeigen, vor allem anderen Männern gegenüber, keine Schwäche ist, sondern eine große Stärke.
On the nose. Also ein tolles Schlusswort oder tolle Schlusssätze. Schöner Leserbrief. Danke dafür.
Ja, auch danke dir, Daniel, für deine Zeit und für diese wertvollen Eindrücke. Ich hätte dir noch stundenlang weiter zuhören können und hätte noch ziemlich viel Lust, mit euch weiter zu sprechen und zu diskutieren. Ich glaube, das wäre ganz lustig und sehr gehaltvoll. Und ich glaube, ich persönlich als Frau könnte noch sehr viel auch von euch lernen und ihr vielleicht auch von mir, von meiner weiblichen Perspektive. Deswegen, ja, vielen Dank an euch.
Auf jeden Fall.
Dankeschön. Danke für die Aufmerksamkeit.
Und ihr da draußen, macht's gut. Viel Spaß beim Hören, beziehungsweise jetzt habt ihr ja schon gehört. Also macht's gut.
Nochmal hören.
Ja, hört
noch.
Genau. And keep going, no matter what, Leute. Also, ganz danke. Genau. Bis dann.
Danke,
tschüss. Okay, tschüss.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.